Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 6. Februar. Das sind unsere Themen. 10.000 Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. Trotz Gesetz besteht in der Schweiz immer noch Handlungsbedarf. Heißer Abstimmungskampf sorgt für frostige Stimmung. Bündner und Bündnerinnen stimmen über Olympische Winterspiele 2022 ab. Und Erfolg für die Rettung des indonesischen Regenwalds. Der Papierproduzent APP beugt sich dem internationalen Druck. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Das Bekanntwerden eines neuen Kindsmissbrauchsskandals im Berner Oberland hat die Berner Kantonspolizei nun zum Handeln gebracht. Sie veröffentlichte gestern Tipps, wie sich Benutzer und Benutzerinnen von Social-Media-Plattformen im Internet besser schützen können. Die Polizei rät, Menschen sollen keine persönlichen oder gar intimen Angaben, Fotos und Filme im Internet publizieren. Bei Kontakten mit Unbekannten oder vermeintlich Bekannten sei größte Vorsicht geboten. Es ist offenbar leicht, Identitäten vorzutäuschen. Und falls dann doch etwas passiert, müsse sofort eine Meldung an die Polizei gemacht werden. Dem Schutz der Betroffenen komme im Strafverfahren große Bedeutung zu. Nur so können weitere Personen geschützt und Straftaten verhindert werden. Der Fall, der diese Woche bekannt wurde, zeigt ein besonders perfides Auftreten. Der Beschuldigte soll 44 jugendliche Männer erpresst und sexuell genötigt haben. Er gab sich als Mädchen aus und ließ sich von den Jungen intime Fotos und Videos zuschicken. Danach missbrauchte er einige von ihnen.
Also grundsätzlich habe ich nichts gegen eine Tanzparade in der Stadt Bern. Wäre einfach zwingend und wichtig, dass man mit der Behörde den Kontakt sucht, dass man sich einigt auf Routen, dass man sich einigt auf gewisse Rahmenbedingungen, dass man sich bewusst ist der Gefahren, die es gibt und dass man möglichst im gemeinsamen Dialog solche Gefahren auch kann reduzieren, kann eliminieren. Und dann ist das eine Street Parade, wie wir es jetzt in Zürich auch erleben, vielleicht halt in einem kleineren Format.
Das sagt der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause im ersten Teil der Filmserie «Tanz dich frei 3». Die Grossdemo vom letzten Sommer wird seit dieser Woche in einer Internetfilmserie aufgearbeitet. Das Berner Online-Medium Journal B veröffentlicht nun regelmäßig Ausschnitte aus diesem Film. Diese Woche machte Reto Nause den Auftakt und beklagte die fehlenden Bewilligungen und Sicherheitsrisiken des größten illegalen Festes in der Geschichte der Stadt Bern. Letzten Sommer tanzten bis zu 20.000 Jugendliche durch die Stadt und manifestierten so das Bedürfnis für mehr Freiräume. Auf einer Facebook-Seite wird nun angekündigt, dass es auch 2013 zu einem Tanz dich frei kommen soll. Am 25. Mai soll es erneut zu einer massiven Tanzdemo kommen. Den Link zur Filmserie finden Sie auf unserer Homepage www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Der diesjährige Free Muse Award geht an das Festival Odese in Mali. Das teilte die Menschenrechtsorganisation Free Muse heute mit. Free Muse setzt sich weltweit für freie Meinungsäußerung von Musikschaffenden ein. Jedes Jahr wird eine Person oder eine Institution geehrt, die in diesem Bereich besondere Verdienste vorzuweisen hat. Das Festival Odese, zu Deutsch das Festival in der Wüste, findet seit 13 Jahren in der Wüste in der Nähe von Timbuktu statt. Jedes Jahr lockt es zahlreiche Musikfans aus aller Welt nach Mali und ist so eine wichtige Plattform für die Kultur der Tuareg geworden. Als letztes Jahr islamistische Gruppen die Gegend besetzten und Musik aus der Öffentlichkeit verbannen wollten, kämpfte das Festival für die Bewahrung der malischen Musikkultur. Im Moment kann es wegen den Kriegshandlungen nicht stattfinden. Ob die Gegend bald wieder friedlich wird, lässt sich im Moment nicht abschätzen. Laut diversen Medienberichten will sich die ehemalige Kolonialmacht Frankreich langsam wieder aus Mali zurückziehen. Ihre Truppen haben in den letzten 4 Wochen islamistische Gruppen aus den Städten im Norden Malis vertrieben. Wie nachhaltig dieser Einsatz war, lässt sich heute jedoch noch nicht einschätzen. der erste Besuch Irans an Ägypten seit 30 Jahren. Laut verschiedenen Medienberichten besuchte der iranische Machthaber Mahmoud Ahmadinejad den neuen Präsidenten Ägyptens, Mohamed Morsi. Das ist der erste offizielle Besuch seit der Machtübernahme der Islamisten im Iran 1979. Auch Ägypten hat nun ein eher fundamentalistisch eingestelltes Staatsoberhaupt. Morsi gehörte bis zu seiner Wahl der islamistischen Muslimbruderschaft an. Allerdings sind die Muslimbrüder Sunniten, während im Iran die Schiiten an der Macht sind. Die Gespräche der beiden über die Situation in Mali und in Syrien verliefen denn auch ohne wirkliche Einigung. In Kairo demonstrierten zudem viele Menschen gegen die iranische Unterstützung des Regimes in Syrien. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns sehr wechselhaftes Wetter. Es ist mit Schnee zu rechnen, dazwischen kann sich aber auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen bewegen sich um die 0-Grad-Grenze. Übermorgen Freitag wird es bewölkt, voraussichtlich schneit es vereinzelt auch wieder. Das Thermometer zeigt höchstens 1 Grad. Auch das Wochenende beginnt trüb, es ist weiterhin mit Schnee zu rechnen. Am Sonntag kann sich dann vermehrt wieder die Sonne zeigen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. 10.000 Mädchen und Frauen sind in der Schweiz von Genitalverstümmelung betroffen oder bedroht. Hierbei geht es vor allem um Migrantinnen aus dem nördlichen Afrika. Die massive Körperverletzung gilt heute immer noch vielerorts als Tradition. In der Schweiz ist die Beschneidung von Frauen seit einem Jahr ausdrücklich verboten. Nach jahrelanger Lobbyarbeit, unter anderem der Menschenrechtsorganisation Techtefam, ist es gelungen, ein entsprechendes Gesetz einzuführen. Heute ist internationaler Tag Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung. Ich habe deshalb mit Marisa Birri von Techtefam gesprochen und wollte von ihr wissen, reicht das Gesetz, um das Problem einzudämmen, oder sind weitere Maßnahmen nötig?
Das Gesetz ist einfach nur ein Mittel, denke ich, in der Überwindung von Mädchenbeschneidung in der Schweiz. Aber es braucht natürlich viel mehr Engagement auch jenseits der Repression. Also ein Gesetz alleine kann weibliche Genitalverstümmelung in der Schweiz nicht aus der Welt schaffen. Es braucht verstärkte Anstrengungen jetzt im Bereich der Prävention, vor allem bei den Communities, bei den betroffenen Gemeinschaften, vor allem auch verstärktes Engagement auch in der Sensibilisierung bei den Fachpersonen und der Institutionen, die in Kontakt kommen mit betroffenen Gemeinschaften in der Schweiz.
Marisa Birri von Techtefam, Sie setzen sich mit Ihrer Organisation für Frauenrechte in allen möglichen Bereichen ein. Wie genau gehen Sie das dann an? Wie versuchen Sie, diese Communities zu erreichen?
Wir arbeiten mit den Communities zusammen in verschiedenen Projekten. Sei es, dass wir Veranstaltungen organisieren mit Menschen aus diesen Gemeinschaften und sie zum Thema informieren, zusammen mit einer Ärztin beispielsweise. Wir haben auch Präventionsmaterialien erarbeitet. Also wir geben diese Präventionsbroschüre Wir schützen unsere Töchter heraus, die es in 7 Sprachen gibt und die mit den wichtigsten Informationen die Menschen informieren soll über die Situation in der Schweiz. Das heißt, was sind die gesundheitlichen Risiken, was ist die gesetzliche Situation in der Schweiz. Die gibt es eben in 7 Sprachen und wird in verschiedenen Orten auch aufgelegt, sei es in Spitälern und in Community-Zentren und wird so eben auch an die betroffenen Gemeinschaften abgegeben. Und seit letztem Jahr haben wir auch einen Videoclip gemeinsam mit African Mirror Foundation gemacht, den man eben übers Internet auch anschauen kann, auch in 5 Sprachen, das sich auch an die Migrantinnen und Migranten richtet, mit den gleichen Informationen auch. Da hat sich auch Frau Simonetta Samaruga, die Bundesrätin, dazu geäußert. Auch eine Ärztin kommt zu Wort und erklärt sachlich, aber selbstverständlich auch, was die gesundheitlichen Probleme sind. Also wir arbeiten auch mit diesen Materialien und versuchen jetzt auch mit dem Videoclip halt über die Social Media, über das Internet die Leute auch zu erreichen.
Ein wichtiger Teil ist ja auch immer, die Schweizer Öffentlichkeit weiterhin zu sensibilisieren, auch wenn es einen Gesetzesartikel gibt, ist es nach wie vor nötig, dass über das Thema gesprochen wird. Heute ist ein besonderer Aktionstag. Was machen Sie da konkret?
Heute ist der internationale Tag Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung. Seit 10 Jahren findet der statt. Der wurde in Addis Abeba vom Inter-African Committee damals ins Leben gerufen. Wir seit der Tafam Schweiz führt seit ein paar Jahren eine Bücheraktion dazu durch, zusammen mit der Tafam Deutschland. Das heißt, wir rufen Bücherläden, Bibliotheken, Buchhandlungen in der Schweiz auf, an diesem Tag Bücher dazu zu präsentieren. Und wir haben verschiedene Buchhandlungen, die da jetzt mitgemacht haben. Heute, in den letzten Jahren, haben viele Frauen, auch die betroffen sind, es auch gewagt, eben an die Öffentlichkeit zu gehen und haben ihre Geschichte aufgeschrieben. Und es geht uns eben darum, auch den Mut dieser Frauen zu zeigen und eben auch auf diese Publikationen aufmerksam zu machen und so auf das Thema in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.
Aber es gibt auch noch andere Aktionen, die Sie geplant haben.
Ich denke, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu sein, dass in den letzten Jahren eigentlich sehr viel passiert ist in der Schweiz. Man hat dieses neue Gesetz, man hat jetzt auch seit letztem Jahr eine nationale Arbeitsgruppe gegründet auf Betreiben von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Und wo es wirklich auch darum geht, Grundlagenforschung zu betreiben, was ist die Situation, was sind die Bedürfnisse in der Schweiz. Der Tafam Schweiz fordert hier einfach eine nationale umfassende Strategie für die Schweiz, wie man Mädchenbeschneidung, weibliche Genitalverstümmelung in der Schweiz überwinden kann in den nächsten Jahren. Das ist es, heute noch fehlt, ist eine gesamte nationale Strategie mit der Entwicklung von Indikatoren, um eben auch die Wirkung messen zu können von unseren Aktivitäten.
Sagt Marisa Birri von der Menschenrechtsorganisation TechDefam. Mehr Infos und Links zum Thema Genitalverstümmelung bei Frauen und eine Liste mit den Buchhandlungen, die am heutigen Aktionstag mitmachen, gibt es unter www.tech-d-fam.ch.
95,6 Rabe Info.
Während Felder, Straßen und Häuser unter dem eisigen Frost erstarren, erhitzt in Graubünden derzeit vor allem eine Frage die Gemüter. Soll Graubünden die Olympischen Winterspiele 2022 veranstalten? In knapp einem Monat entscheidet das Bündner Stimmvolk über eine Kandidatur. Befürworter und Gegner liefern sich einen erbitterten Kampf um das heiße und sehr teure Eisen. Wilmaral hat im Bündner Land nachgefragt.
Am 3. März steht in Graubünden viel auf dem Spiel. Das Stimmvolk entscheidet, ob sich die Schweiz beim Olympischen Komitee IOC bewerben darf oder nicht für die Durchführung der Olympischen Winterspiele 2022. Insgesamt gibt es 3 Abstimmungen, eine kantonale für alle Bündnerinnen und Bündner und je eine in Davos und St. Moritz, weil dort die beiden olympischen Dörfer geplant sind. Bei allen 3 Abstimmungen muss es ein Ja geben, sonst fällt die Olympiakandidatur ins Wasser. Und genau das erhofft sich Stefan Grass vom Komitee Olympiakritisches Graubünden. Stefan Grass meint, das Olympiaprojekt sei zu groß, zu teuer und zu fremd bestimmt. Graubünden profitiere kaum davon, weder vor noch während noch nach den Spielen.
Ökonomisch passiert sehr viel in kurzer Zeit, aber es gibt auch eine Überhitzung der Bauindustrie und sehr vieles wird auch vom Ausland her gemacht. Aber dann kommt diese ganze Event und das ist eine Fernsehveranstaltung, gibt sehr viel Fernsehgelder und das geht sowieso an Graubünden vorbei. Das wird vor allem das IOC kassieren und nachher gibt es dann eigentlich das Abflachen nach den Spielen und dann wird man dann sehen, was man noch an den Infrastrukturen überhaupt noch brauchen kann. Das sind relativ offene Dinge.
Bauruinen wie in Torino, Sarajevo oder vielen anderen Städten, die schon nach wenigen Jahren nur noch dazu dienen, an die glorreichen Zeiten der Olympiade zu erinnern, werde es in Davos und St. Moritz nicht geben, versichert Christian Gartmann vom Verein Olympische Winterspiele Graubünden.
Wir werden das in Graubünden anders machen. Wir können schon jetzt garantieren, dass keine Olympia-Ruinen bestehen werden. Deshalb haben wir einen relativ hohen Teil an temporären Anlagen, die nachher wieder demontiert und an anderen Orten eingesetzt werden. Graubünden und Davos und St. Moritz als Austragungsorte haben den großen Vorteil, dass ein sehr großer Teil der Infrastruktur für den Sport, aber auch für die Unterbringung von Menschen schon besteht. Da müssen wir im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig dazu bauen und dann besteht auch eine sehr, sehr kleine Gefahr, dass man Überkapazitäten schafft.
Dass Graubünden grundsätzlich fähig wäre, die Spiele durchzuführen, ist unbestritten und wurde durch eine Machbarkeitsstudie bestätigt. Graubünden erfüllt die Anforderungen vom Olympischen Komitee, was Infrastruktur und Finanzierung betrifft. Kürzlich versuchte Sportminister Uli Maurer, der Bündner Bevölkerung die letzten Zweifel zu nehmen, als er bekannt gab, dass der Bund die notwendige Defizitgarantie übernehme. Ob das Parlament diese vorauseilende Ankündigung vom Sportminister dann auch absegnet, ist noch unklar, so wie viele andere Dinge auch, meint Olympiakritiker Stefan Grass.
Uli Maurer hat ja immer kommuniziert, dass er einfach die Milliarde geben will und dann soll man das Budget ausgleichen. Das operative Budget, das kann man natürlich immer irgendwo handhaben. Es ist auch ein Budget, das heißt, die Rechnung sieht dann vielleicht anders aus. Und offen, das sind diese Dinge, die eben nach den Spielen bleiben. Das sind vor allem Infrastrukturen für Beherbergung, zum Teil noch Verkehrsinfrastrukturen. Und wo niemand wirklich darüber redet, das sind die effektiven Sicherheitskosten. Die Armeekosten zum Beispiel, die Flugüberwachung über die ganze Zeit, die ist noch nirgends irgendwo berappt. Das zahlt sowieso der Bund, das heißt die schweizerischen Steuerzahlerinnen.
Nicht nur die Steuerzahlerinnen, auch Ökologie, Landwirtschaft und Natur gehörten in jedem Fall zu den Verlierern der Olympischen Spiele, befürchtet Stefan Grass. Wo aber sind dann die Gewinner der Olympiade, außer auf dem Podest? Christian Gartmann vom Verein Olympische Winterspiele Graubünden.
Die Durchführung Olympischer Spiele ist zuerst einmal ein sehr großes Medienereignis. Vancouver 2010 hatte potenziell 3,8 Milliarden Zuschauer, die das sehen konnten auf der ganzen Welt, also fast die halbe Weltbevölkerung. Wir denken, dass Graubünden 2022 mit dem Konzept, dass man alle Sportarten in die Berge bringt, ein sehr großes Schaufenster wäre für den Schweizer Tourismus. Was man aber nicht vergessen darf, ist auch der gesellschaftliche Aspekt. Es täte der Schweiz wohl gut, wieder einmal ein Projekt durchführen zu können, von dem die Schweizerinnen und Schweizer auch im Ausland sagen können, ja, das waren wir und ja, das haben wir gut gemacht. Denn wir wissen alle, dass das Image der Schweiz in den letzten Jahren gelitten hat durch verschiedene, vor allem wirtschaftliche Faktoren im Finanzsektor und anderen. Und da täte es uns allen wahrscheinlich gut, wenn wir wieder zusammen einmal etwas Großes machen würden und es gut machen würden.
Dafür engagiert sich der Verein Olympische Winterspiele Graubünden nicht nur mit viel Herzblut, sondern auch mit viel Geld. Seit letztem Oktober organisiert der Verein fast täglich Veranstaltungen und Infoanlässe in allen Bündner Gemeinden. Man habe einen kleineren, sechsstelligen Betrag für den Abstimmungskampf zur Verfügung, sagt Christian Gartmann, also irgendetwas zwischen 100 und 300.000 Franken. Die Olympiagegner beziffern ihr Budget auf der Homepage auf rund 80.000 Franken. Schlussendlich sind das beides läppisch kleine Beträge verglichen mit dem, was die Kandidatur der Schweiz beim Olympischen Komitee IOC kostet. Budgetiert sind ganze 60 Millionen Franken alleine für die Kandidatur. Ob sich das IOC dann für die Schweiz entscheidet, weiß man nicht. Genauso wenig, wie man heute weiß, ob die Bündner Stimmbevölkerung die Olympiaträume der Schweiz zum Platzen bringen wird oder nicht. Am 3. März werden wir es wissen.
Rabe Info 95,6.
3 Jahre harte Arbeit haben sich gelohnt. Greenpeace hat beim Schutz des Regenwaldes in Indonesien einen bedeutenden Sieg errungen. Der Papierproduzent Asia Pulp & Paper, kurz APP, hat angekündigt, die Rodungen im indonesischen Urwald ab sofort einzustellen. So weitgehende Zusagen hat APP noch nie gemacht. Trotzdem ist die Ankündigung mit Vorsicht zu genießen. Warum das so ist, hören Sie im Beitrag von Wilma Rall.
Asia Pulp & Paper APP ist Marktführer in Asien und weltweit der viertgrößte Papierproduzent. Der Konzern besitzt Fabriken vor allem in Indonesien, China und Indien. APP mit Sitz in Singapur ist ein sehr wichtiger Player in der indonesischen Volkswirtschaft und galt lange auch als Vorzeigeunternehmen. Die letzten Jahre aber geriet der Konzern international in Kritik. Warum, weiß die Waldexpertin von Greenpeace Schweiz, Miriam Kopp.
APP hat riesige Flächen von Regenwäldern zerstört, darunter auch sehr wichtige Gebiete für bedrohte Tierarten wie den Orang-Utan oder den Sumatra-Tiger. Zusätzlich gab es auch immer wieder Konflikte mit der Bevölkerung vor Ort, wo nicht klar war, wem jetzt das Land gehört, wo ATP sich das Land angeeignet hat, um Papier herzustellen.
Laut Greenpeace hat ATP die letzten Jahre rund 300.000 Hektar Regenwald gerodet. Das entspricht in etwa zweimal der gesamten Waldfläche vom Kanton Bern. Der Erfolg vom Unternehmen gründete also vorwiegend auf der billigen Ausbeutung vom indonesischen Regenwald. Um diese Rodungen zu stoppen, haben Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace bereits vor einigen Jahren internationale Kampagnen lanciert. Sie warfen ATP vor, internationale Standards und indonesisches Recht zu verletzen, und das offenbar mit Erfolg.
Wir haben internationale Firmen aufgefordert, keine Produkte mehr von ATP zu kaufen. Und so haben wir es geschafft, den Druck wirklich hoch genug zu machen für ATP, damit sie jetzt etwas ändern werden.
Über 100 Unternehmen haben sich aufgrund der Kampagnen der Umweltschützer von ATP abgewandt, darunter auch viele internationale Großkonzerne wie Nestle, Tchibo, Adidas oder Carrefour. Auch die beiden Schweizer Großbanken UBS und CS haben die Geschäfte mit ATP vor einigen Jahren gestoppt, wenn sie sich auch nie öffentlich von ATP distanziert haben. Diesem Druck hat sich der Konzern nun gebeugt und eine Abkehr von der bisherigen Praxis signalisiert, so Miriam Kopp von Greenpeace Schweiz.
ATP hat versprochen, keine Regenwälder mehr zu zerstören für die Papierproduktion und zusätzlich auch Torfwälder zu schützen, was extrem wichtig ist für das Klima, weil diese sehr viel CO2 enthalten.
Mit diesem Verzicht ist davon auszugehen, dass ATP bei der Papierherstellung in Zukunft auf Plantagen setzt. Das aber sei auch nicht das Gelbe vom Ei, warnen Kritiker, weil dadurch die Interessen der Natur gegen die Interessen der Kleinbauern und Bäuerinnen ausgespielt werden könnten. Miriam Kopp beschwichtigt.
Das ist ein wichtiger Teil vom Versprechen von ATP, dass sie nicht nur besser auf die Umwelt Acht geben, sondern wirklich auch keine sozialen Konflikte mehr mit der Bevölkerung eingehen. Also es ist wirklich ein wichtiger Teil davon. Zusätzlich haben sie auch versprochen, die ausstehenden Konflikte, die sie haben mit der Bevölkerung vor Ort, eine Lösung zu suchen, zusammen mit NGOs aus Indonesien. Und in Zukunft jeweils die lokale Bevölkerung zu informieren und mit einzubeziehen, wenn sie mit ihnen zusammenarbeiten.
Vom Saulus zum Paulus, könnte man sagen. Dabei bleibt die Frage, inwiefern kann man diesen weitgehenden Versprechungen von ATP denn auch trauen? Wie wahrscheinlich ist es, dass mehr dahinter steckt als einfach ein Versuch, den Ruf des Unternehmens weiß zu waschen?
ATP hat in der Vergangenheit schon mehrere Versprechungen gemacht, nachhaltiger zu werden und den Regenwald zu schützen und hat diese nie eingehalten. Deswegen sind wir jetzt wirklich auch vorsichtig. Also das Versprechen, das sie jetzt neu gemacht haben, ist wirklich sehr weitgehend und von der obersten Etage wird es unterstützt. Aber wir werden natürlich ganz genau monitoren und ATP hat auch eingewilligt, Vertreter der Zivilgesellschaft einzubeziehen in dieses Monitoring, was ein gutes Zeichen ist.
Sagt Miriam Kopp, Waldexpertin von Greenpeace Schweiz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 6. Februar. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, wie immer, um 11. Mitgewirkt an dieser Sendung hat Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.